Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Willkommen zu Folge, ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber die Zahl spielt ja hier auch keine Rolle, denn es geht hier bei uns in diesem Podcast darum, sich mal kurz rauszunehmen aus dem Alltag und gedanklich schon die nächste Reise zu planen. Ja, Urlaub in all seiner Schönheit, weit weg hin zu anderen Kulturen, an Orte, wo wir Geschichte atmen, dahin, wo wir einfach mal eine andere Art von Leben kennenlernen, anderes Licht, andere Luft, genauso muss es sein. Und genau dabei helfen wir hier in diesem Podcast, denn hier lernen Sie nämlich die Reiseleiterinnen und Reiseleiter kennen, die Sie begleiten werden. Ich bin René Hausmann, Radiomoderator und Journalist und mache wie Sie Urlaub. Heute geht es in eine Stadt, die viele als Hauptstadt der Welt bezeichnen, nach New York City. An meiner Seite ist Katja Esau. Sie kennt den Big Apple nicht nur von Sightseeing-Touren, sondern auch von der ganz anderen, von der echten und manchmal auch überraschenden Seite. Bevor wir diese Seite erkunden, Katja, wollen wir dich kennenlernen. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Hallo.
Hallo.
Woher kommst du und welcher Weg hat dich zu Studiosus geführt?
Ja, ich komme ganz aus dem Norden, Bad Oldesloe, liegt zwischen Hamburg und Lübeck in Schleswig-Holstein, am Stadtrand von Hamburg, könnte man auch sagen, je nachdem, wie man das sieht. Und ich habe Japanologie, Sinologie und Geschichte studiert. Und über Asien bin ich dann zum Reiseleiten gekommen, schon während des Studiums angefangen. Bin dann bei Studiosus gelandet, habe erst gedacht, na ja, mache ich ein paar Jahre, dann suche ich mir einen anständigen Job. Das ist jetzt über 30 Jahre her.
Und also du bist inzwischen eine alte Häsin, wie man so schön sagt.
Ja, kann man wohl sagen. Und das macht immer noch Spaß. Und als ich mal überlegt habe, mache ich jetzt doch was anderes oder nicht, habe ich gedacht, nee, es gibt eigentlich nicht viel Schöneres.
Weite Ferne, fremde Kulturen, dafür interessierst du dich. Mhm. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in deine Vergangenheit, denn ich weiß, das erste Mal, dass du New York erlebt hast, warst du 16.
Ja.
Hat die Stadt damals schon einen Eindruck auf dich hinterlassen?
Aber gewaltig, ja, ja. Also ich war zum Schüleraustausch da und habe dann noch ein paar Tage in New York drangehängt. Mhm. Und das war schon Abenteuer pur. Ich habe damals auch am Times Square gewohnt, wo wir heute mit unseren Gruppen auch wohnen.
Wow, wie das klingt, am Times Square gewohnt.
Mhm. Aber das war damals noch eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Das war ja Ende der 70er. Da war das wirklich noch ein Viertel, was, naja, so ein bisschen runtergekommen war, also mit viel Pornokinos, Sexshops, runtergekommenen Bars. Und da durfte man also am Abend als junges Mädchen alleine wirklich nicht sich auf die Straße trauen.
Da bleibt man besser zu Hause. Aber überwältigend war es dann trotzdem in irgendeiner Weise.
Es war faszinierend und seitdem hat mich die Stadt gepackt.
Ja.
So viel Tolles dort. Und gut, ich muss ja dann auch nicht nachts alleine auf die Straßen. Heute ist das ganz anders. Disney hat viele der Broadway-Musical-Theater übernommen. Mhm. Das ist alles Family Fun, ist alles sauber, ordentlich. Mit viel Security, da kann man auch nachts alleine gut noch rumlaufen, da ist so viel los und da passiert nichts mehr. Also da kann man sich sehr sicher fühlen. Das hat sich schon deutlich geändert.
Ich bin ja mit Blick auf New York völlig blauäugig. Ja, mir geht's so wie Udo Jürgens 1982. Ich war auch noch niemals in New York. Der war ja kurz davor, vom Zigarettenholen nicht mehr wiederzukommen. Ich rauche zwar nicht, aber vielleicht mache ich ja nach dieser Folge auch eine Biege. Das liegt ganz an dir, Katja. Nein, natürlich nicht. Aber ich freue mich, New York jetzt mit dir näher kennenzulernen. Lass uns mal über das Klima reden. Da sagt ja auch jeder was anderes. New York hat irgendwie von allem was. Wann ist denn die beste Zeit, die Stadt zu erleben?
Frühjahr und Herbst, würde ich sagen. Mhm. Also Mai ist immer wunderbar, September, Oktober auch ganz toll. Im Winter kann es schon kalt werden. Da habe ich auch einmal so einen Blizzard, The Storm 2000 nannten die das,
okay.
Mitbekommen mit lahmgelegten Flughäfen und die Stadt war plötzlich tot, nichts passierte mehr. Das war schon interessant, ganz andere Stimmung.
Frühling und Herbst, wahrscheinlich die Farben, ja. Im Frühling fängt alles an zu blühen, ein Blütenmeer.
Genau, ist wunderschön im Frühling.
Und im Herbst dann der Indian Summer, die fallenden Blätter, alles so leicht rötlich gefärbt möglicherweise.
Ja, und das kriegt man sogar in der Stadt mit. Man denkt ja mal bei New York vielleicht an so Betonwüste und Hochhäuser, Die ganzen Wolkenkratzer. Aber New York ist unglaublich grün. Es gibt nicht nur den großen Central Park, den, glaube ich, ja jeder kennt.
Sprechen wir da einer drüber.
Sondern 1700 Parks und kleinere Grünanlagen.
1700, das ist ja unglaublich.
Ja, also ist für jeden was dabei. Man findet überall immer noch ein grünes Fleckchen. Das ist eigentlich sehr schön.
Katja, gib uns mal einen kleinen Einblick über die Geschichte der Stadt. Die ist ja auch nicht ohne. New York war sogar mal Hauptstadt der Vereinigten Staaten. also noch bevor Washington DC gebaut wurde.
Ja, für ein ganz kurzes Jahr. Mhm.
Ja, aber du hast da sicherlich noch 2, 3 Fakten mehr zur Geschichte dieser Stadt, oder?
Ja, angefangen hat das als Handelsposten der Holländer. Damals waren natürlich nicht nur Holländer in diesem kleinen Bereich an der Südspitze von Manhattan, sondern eben ja, Leute aus allen Kulturen schon. Und das ist dann an die Engländer übergegangen, hieß seitdem dann nicht mehr New Amsterdam, sondern New York, nach dem Herzog von York, dem Bruder des englischen Königs, und wurde also englische Kronkolonie. Wieder im Unterschied zu vielen anderen Kolonien an der Ostküste, die dann später sich ja unabhängig machten zu den Vereinigten Staaten. Und war ein blühendes Handelszentrum, aber wie gesagt erstmal nur auf den unteren Teil beschränkt. Wall Street, ich glaube den Begriff hat auch jeder schon gehört,
ja, ja.
Der kommt wirklich von einer Mauer, einem Palisadenzaun, als Schutz gegen Indianerüberfälle. Und wenn man ganz unten am südlichsten Zipfel von Manhattan ist, da ist ja die Wall Street. Und sich überlegt, dass nur dieser kleine Teil früher mal New York war.
Ach.
Das ist schon erstaunlich. Und heute geht das ja noch Kilometer weiter nach Norden. Man kann das sehr gut ablesen an dem Schachbrettmuster.
Ja.
New York ist ja mit so einem ganz klassischen Schachbrettmuster überzogen.
Bevor wir so ein Stück tiefer einsteigen, Katja, versuche ich mal mit deiner Hilfe New York zu verstehen und die Menschen, die da leben. Man sagt ja so einiges über diese Metropole und die Menschen dort. Es ist die Stadt, die niemals schläft. Wie kommst du in den Schlaf, wenn du dort in New York bist? Brauchst du Ohrenstöpsel? Nimmst du Schlafbeschleuniger?
Ohrenstöpsel sind bestimmt ganz sinnvoll.
Ja.
Also allein schon dieses Dauergeräusch der Polizeiautos und Rettungswagen oder Feuerwehr. Also man hat dauernd Geräusche im Hintergrund. Also egal, wie gut das Hotel isoliert ist, also man hat immer so einen Grundton. Aber ich mag den.
Ach so, okay.
Das gehört für mich zu New York dazu irgendwie. Das stimmt schon. New York ist eine Stadt, die sehr viel Energie hat, sehr lebendig ist und wirklich niemals schläft. Also das ist so eine Stadt, die immer pulsiert, wo immer was los ist.
Was sagt man noch über New York? Senator zum Beispiel hat es gesungen. Wer es in New York schafft, der schafft es überall. Oder was Einheimische sagen. In New York ist alles möglich, aber nichts ist einfach. Wie ist das gemeint?
Das ist sicherlich so. Also es gibt bestimmt viele Leute, die für die Karriere nach New York gehen.
Mhm.
New York hat eine sehr junge Bevölkerung im Vergleich zu anderen Städten, also auch in den USA. Weil viele, glaube ich, dorthin gehen, um erstmal Karriere zu machen. Und die sind dann auch bereit, 60, 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten.
Uff.
Oder 2 Jobs zu machen.
Wow.
Und sich wirklich reinzuhängen, um eben voranzukommen. Später, wenn man dann, so eine Position im Leben hat, kann man sich dann auch vielleicht einen anderen Ort suchen. Aber um erstmal voranzukommen, ist New York sicherlich eine gute Stadt. Es gibt unheimlich viel Künstler, die in New York was werden wollen. New York ist ja in jeder Beziehung eine Kunststadt, sei es jetzt also Musik, sei es Theater, sei es Musical, sei es bildende Kunst, also in jedem Bereich. Und wer da was werden will, der ist natürlich in New York gut aufgehoben.
Hm.
Aber es gibt eben große Konkurrenz und man muss was können.
Okay, aber wir wollen ja New York nur besuchen,
genau.
Die Stadt kennenlernen und die Highlights. Es leben wie viele Menschen genau um die 8 Millionen, ist das korrekt?
Ja, so ungefähr 8 Millionen.
Ja.
Viele Leute sind ja auch nicht legal dort, nicht offiziell. Also es sind nochmal einige 100.000, die ohne Aufenthaltserlaubnis dort leben.
Über 800 Sprachen habe ich gelesen, das gibt's nirgends auf der Welt, also Weltrekord.
Mhm.
Wer durch die Stadt läuft, der macht eigentlich eine Weltreise zu Fuß, kann man sagen. Ne? Zu Fuß, das ist das Stichwort. Am besten ist man hier zu Fuß oder mit der Bahn unterwegs. Allerdings muss man mit der Bahn schon recht abgehärtet sein, oder Katja?
Ja, die U-Bahn hat so ihre Herausforderungen. Also das ist jetzt keine moderne, schicke U-Bahn, sondern die ist schon etwas renovierungsbedürftig. Das ist leider ein Problem in New York. Es gibt zwar unglaublich viele Multimillionäre, Milliardäre, aber die Stadt selbst ist immer kurz vorm Bankrott.
Okay.
Und da ist wenig Geld für öffentliche Verkehrsmittel, für U-Bahn, für Straßenbau und solche Sachen. Oder auch für soziale Dinge.
Aber immerhin, die Bahn fährt durch, ne? Und sie ist bezahlbar.
Die Bahn fährt, sie ist schnell und sie ist sehr günstig, ja. Also insofern das ideale Verkehrsmittel. Aber ich finde, eine Stadt muss man sich auch erlaufen. Also man bekommt keine Stadt richtig mit, wenn man nicht wirklich mal zu Fuß geht und ein paar Kilometer zurücklegt auf Schusters Rappen.
Und Katja, jetzt du, was ist denn New York eigentlich für dich heute? Wie würdest du New York definieren? Was findest du so ganz besonders reizvoll? Warum kehrst du jedes Mal zurück, außer wegen der Arbeit?
Ja, für mich ist New York einfach so ein Mosaik von verschiedenen Kulturen, Stadtteilen. Und das ist so faszinierend, wenn man jetzt zum Beispiel in Chinatown ist.
Hm.
Man sieht plötzlich nur Asiaten, kleine kruschelige Läden mit Souvenirs, natürlich nur chinesische Restaurants, geht über die Canal Street rüber und plötzlich ist man in Little Italy. Nur noch italienische Restaurants. Natürlich gibt es dort auch Chinesen. Plötzlich ändert sich das Publikum.
Ja.
Völlig andere Welt. Man geht ein Stück weiter, ist in Soho, dem Gusseisen-District, wo dann diese typischen Fassaden sind mit diesen Feuerleitern und wunderschönen verzierten Fassaden mit inzwischen schicken Läden. Früher war das auch mal ein Künstlergalerienviertel. Die Viertel entwickeln sich auch sehr, sehr stark.
Ja.
Also es gibt immer wieder neue Straßenkunst, neue Geschäfte, neue Restaurants. Da ist also ein ständiger Wechsel. Und eben wirklich alle paar Straßen weiter ein ganz unterschiedlicher Eindruck, den man bekommt.
Dann lass uns mal eintauchen in dein New York, so wie du es wahrnimmst.
Mhm.
Katja, New York zu erklären oder davon zu erzählen, ist ja definitiv nicht einfach. Bei der Fülle an Highlights, die es gibt oder Dinge, über die man reden könnte. Drum mein Vorschlag, lass uns eine kleine virtuelle Tour machen. Wir starten bei dir im Hotel, also da, wo es losgeht auch für deine Gäste. Und dann springen wir mal von einem zum anderen Ort. Egal, ob das jetzt realistisch ist mit der Bahn oder zu Fuß.
Mhm.
Was ist unsere erste Station? Oder nee, anders gefragt, gibt es bei dir eigentlich Frühstück oder besser nicht?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Als erstes mal ein Kaffee. Das muss sein. Ohne Koffein geht gar nichts.
Ja.
Und das gehört ja auch irgendwie dazu. So ein Pappbecher mit Kaffee in der Hand muss sein. Und da gibt es also gleich um die Ecke beim Hotel so ein kleines Deli.
Sehr schön.
Und da gibt es dann die Bagel. Das ist so klassisches New Yorker Frühstück. Bagel with Lox und Cream Cheese. Also mit Räucherlachs und Frischkäse. Und dann ist man schon gestärkt für den Tag.
Gut. Also jetzt haben wir beide was im Bauch. Mhm. Koffein auch. Wir sind frisch für das, was uns erwartet. Wo gehe ich als erstes mit dir hin?
Also ich würde sagen, wir schauen uns erstmal New York von oben an.
Oh, gut.
Wir gehen Richtung Rockefeller Center.
Mhm.
Und das Hauptgebäude, das hat 259 Meter, ist nicht die höchste Stelle in New York, aber hat einen tollen Blick. Da fahre ich immer sehr gerne rauf. Und zur einen Seite hin ein super Blick auf den Central Park, die große grüne Lunge. Und zur anderen Seite hin schaut man wunderbar aufs Empire State Building.
Ja.
Genau wie Meg Ryan in Schlaflos in Seattle.
Ach, na klar.
Nur ist es nicht immer so schön pink angestrahlt wie am Valentine's Day.
Aber ich wollte gerade fragen, wann ist es denn eine gute Zeit? Sollte man eher vormittags hin oder vielleicht zum späten Nachmittag oder zum Abend, wenn die Sonne langsam untergeht?
Sonnenuntergang ist natürlich auch immer schön, aber erstmal um einen Überblick zu kriegen, kann man das auch gut morgens machen.
Mhm.
Was ich auch oft meinen Gästen empfehle, dass sie sagen, gehen am Abend vielleicht nochmal aufs Empire State Building und schauen sich dann auch die Lichter an. Also, dass man verschiedene Blickwinkel hat.
Ja.
Das ist natürlich auch mal eine schöne Möglichkeit. Es gibt in New York unendlich viele Möglichkeiten, nach oben zu fahren und sich New York von oben anzuschauen. Das neue World Trade Center ist ein guter Punkt. Oder Hudson Yards gibt es The Edge mit einer gläsernen Plattform.
Das ist relativ neu, beziehungsweise ich kenne das von Instagram eher, oder? Da gibt es ja die verrücktesten Fotos.
Ja, die Instagram-Aufnahmen, die kommen auch gerne vom One Vanderbilt.
Aha.
Da gibt es dann auch alle möglichen Gadgets. Kann man alles Mögliche machen.
Okay.
Das wird dann gern auf Insta genommen. Empire State Building, so ein Klassiker, wo man auch rauffahren kann. Und wenn wir dann wieder runterfahren, dann sind wir schon bei der berühmten Stelle mit dem Eislaufring, den man ja auch so aus vielen Kinofilmen kennt, wo zum Beispiel Kevin allein in New York Schlittschuh gelaufen ist.
Ja, stimmt.
Und da, wo auch der berühmte Weihnachtsbaum steht,
den
ja jeder in der Weihnachtszeit sehen will. Das ist also auch alles am Rockefeller Center. Und dann kommen wir ein Stück die Fifth Avenue runterlaufen, gehen vielleicht zum Grand Central Terminal, ein wunderschöner alter Bahnhof, der vom Anfang des 20. Jahrhunderts stammt, von der Familie Vanderbilt, die damals mit den Eisenbahnen auch Geld gemacht haben, gebaut, im Beaux-Arts-Stil gehalten und toll renoviert. Direkt daneben ist das Chrysler Building, auch so eine Architekturikone mit wunderschönen Art-Deco-Bögen. Übrigens ein Deutscher, Chrysler, schrieb sich mal K-R-E-I-S-L-E-R, ohne Y und ohne C, der eine Autofirma gebaut hat. Aber die hatten ihr Hauptquartier da. Es ging nur um die Werbung, den Namen, das höchste Gebäude der Welt zu haben. Das ist übrigens auch ein Thema in New York. Lange Zeit mussten die immer das höchste Gebäude haben. Angefangen mit den ersten Wolkenkratzern, also dem Bügeleisengebäude, dem Flatiron Building oder eben dann dem Chrysler Building, dann dem Empire State Building, dem World Trade Center.
Macht das die Stadt nicht so ein bisschen dunkler, wenn die Sonne so um die Ecken kommt, dass man ganz viel Schatten hat?
Ja, da gab es sogar ein Gesetz, das sogenannte Zoning Law, mit dem verboten wurde, dass die Gebäude ganz gerade hochgezogen werden.
Aha.
Weil eben wirklich unten in der Wall Street die Straßen so verschattet waren, dass man gesagt hat, die müssen ein bisschen zurückspringen ab einem gewissen Stockwerk, damit auch noch ein bisschen Sonne auf die Straße kommt. Ein schönes Beispiel dafür ist eben das Empire State Building, was eben ja so zurückspringt.
Ja.
Das ist aufgrund dieser Gesetzgebung so passiert.
So, gehen wir dann jetzt in die Sonne oder bleiben wir weiter im Schatten bei deiner nächsten Location?
Ich würde ein bisschen in die Sonne gehen.
Na komm.
Wir fahren jetzt mit der U-Bahn, mit der ganz neuen Linie, auch mit richtig schönen Bahnhöfen, zum Hudson Yards, das neueste Milliardärviertel von einem Immobilien-Tycoon gebaut, auch von federführenden Architekten entworfen. Kron Pedersen und andere waren da beteiligt. Und da gibt es also einmal dieses Riesengebäude mit der Aussichtsplattform The Edge mit so einem gläsernen Boden. Es gibt dann ein Shoppingcenter, das muss ja immer sein. Es gibt eine begehbare Skulptur.
Ach.
Das finde ich ganz spannend.
Ja.
Das heißt The Vessel, das Gefäß.
Mhm.
Das ist wie ein überdimensionaler Brotkorb aus kupfernen Treppen. Aber das Ganze ist 50 Meter hoch,
ja.
2600 Stufen. Und man kann da drin herumlaufen und sich das anschauen. Das ist ganz faszinierend.
Ja.
Und das Ganze ist gebaut über einem Rangierbahnhof. Also unter dem Ganzen sind Gleise.
Verrückt.
Mehrere Hektar Gleise. Also es war natürlich sehr aufwendig zu bauen, aber Baugrund ist in New York teuer. Also es hat sich gelohnt. Ja, das ist so der neue Spielplatz für die Superreichen. Die Apartments kosten natürlich entsprechend. Und es sind große Firmen untergebracht, also SAP und L'Oreal und Boston Consulting und CNN hat dort sein neues Hauptquartier. Also viele große Firmen sind da auch hingezogen. Und von dort geht dann der Highline Park los.
Der Highline Park? Was macht den so besonders?
Das ist eine alte Bahntrasse, die ja früher dazu diente, die Schlachthöfe zu beliefern. Also da waren Industriebetriebe und die haben eine Etage quasi über den Straßen eine Bahnstrecke gehabt, wo man also direkt dann in die Fabriken reinfahren konnte. Die bekannteste vielleicht Nabisco mit den Oreo-Keksen,
ja.
Konnte man direkt ins Fabrikgebäude fahren. Und als diese Trasse nicht mehr gebraucht wurde, weil die Industriebetriebe nicht mehr dort existierten, hat sich die Natur das Ganze wieder zurückerobert. Es gab Gräser, es gab kleine Bäume, Büsche und irgendwann haben die Anwohner in diesem Viertel, was damals noch ziemlich runtergekommen war,
gesagt,
so, das nutzen wir jetzt für unsere Freizeit, haben sich das so ein bisschen zurechtgemacht mit Parkbänken und dann ein paar Beete angelegt und richtig hübsch. Und inzwischen ist das also ein offizieller Park, eine Besucherattraktion, also gerade am Wochenende sind da Tausende von Leuten. Man kann da wunderschön spazieren gehen.
Schön.
Das ganze Viertel ist dadurch natürlich auch enorm aufgewertet.
Ja.
So ein schönes Beispiel für die Gentrifizierung von Stadtvierteln in New York, die sich ja immer sehr stark verändern, je nachdem, wer dort gerade wohnt. Von einem runtergekommenen Viertel wird es dann immer schicker. Und ja, das Viertel, durch das man da läuft, also Chelsea und Meatpacking District, das war lange Zeit auch Künstlerviertel, weil die sich dann eben noch die Lofts, die alten Industriegebäude, leisten konnten. Inzwischen ist es auch schon schick und teuer geworden. Es gibt tolle neue Apartmentblocks von weltberühmten Architekten. Jean Nouvel oder Frank Gehry haben dort gebaut.
Ja.
Also kaum noch zu bezahlen für Normalbürger. Aber dieser Park ist halt schön. Und am Ende dieses Parks ist dann Chelsea Market, also eben diese alte Keksfabrik.
Mhm.
Da kann man wunderbar essen.
Ja.
Also da gibt's alle möglichen Restaurants. Eins meiner Lieblingsrestaurants ist also ein Fischrestaurant. Das ist schon fast ein Fischhändler. 20 Sorten Austern und ich weiß nicht, wie viele Sorten Fisch. Und eben auch Lobster, Hummer in Mengen.
Klasse.
Und so ein Lobster Roll, also ein Brötchen mit ausgelöstem Hummerfleisch. Das ist was Leckeres.
Jetzt hast du mich richtig hungrig gemacht und natürlich auch neugierig. Und jetzt müssen wir schon übers Essen reden. Streetfood ist ja ein ganz großes Thema generell in New York. Und da muss man eigentlich auch zuschlagen, denn es gibt da ein paar Klassiker, die muss man, wenn man da ist, einfach mal gekostet haben. Richtig?
Unbedingt. Also natürlich das Hotdog.
Klar.
Also ein New Yorker Hotdog mit Senf, Ketchup und Sauerkraut. Oder Kraut, wie die Amis sagen.
Klar.
Das ist schon was, ja, nicht unbedingt ein lokalisches Highlight, aber schon was Leckeres.
Ja.
Also gehört irgendwie dazu. Aber Foodtrucks haben gerade mittags einen ganz, ganz großen Umsatz. Also kann man im Internet schauen, wann welcher Foodtruck wo ist. Und da ist dann richtig was los. Da stehen dann lange Schlangen. Die haben inzwischen schon einen Online-Bestellservice. Also das läuft da wie am Schnürchen. Und die machen Umsätze, die sind größer als ein großes Restaurant, haben natürlich auch sehr viel weniger Unkosten. Ne?
Na klar.
Die haben nur ihren Truck und machen da im Minutentakt ihre Sachen fertig. Das geht dann wirklich zack, zack.
Das kann ich gut glauben.
Also da gibt es dann Tacos oder Falafel oder Burger natürlich, alles Mögliche.
So Katja, also ich habe jetzt einen kleinen Snack. Ich nehme noch eine kleine Portion, das reicht. Außerdem ist auch ein bisschen teuer hier. Lass uns weiterziehen. Wo geht's denn jetzt hin mit dir?
Ja, wir haben jetzt ja schon beim Highline Park, da kann man ja auch sehr viel Kunst sehen, Straßenkunst, Graffitis, ein anderes Kunstwerk, was die meisten Gäste doch sehr stark berührt, Ground Zero, das Denkmal dort für diejenigen, die beim Attentat am 9/11 umgekommen sind, das ich finde sehr, sehr gelungen ist. Michael Arad hat dort also eine super Idee gehabt, in die Fußstapfen des alten World Trade Centers Brunnen zu setzen, wo Wasser über eine Brüstung 10 Meter tief runterfällt. Und in der Brüstung sind die Namen all derjenigen aufgeführt, die eben in den Zwillingstürmen, aber auch im Pentagon oder eben auch beim Absturz der dritten Maschine, die auf dem Feld gelandet ist, umgekommen sind. Die Feuerwehrleute, die zu Hilfe geeilt sind.
Ja.
Alle die werden dort geehrt. Und das ist schon ein berührender Moment, wenn man das sieht.
Ich habe von Menschen gehört, die dort waren, die davon erzählt haben, dass diese Betroffenheit, wenn man das öfter erlebt, nie nachlässt. Es ist jedes Mal das Gleiche. Also man ist irgendwie auf ganz schlimme Art und Weise berührt, weil man das Schicksal dieser Menschen vor Augen hat. Und das ist jedes Mal immer wieder so. Ist das bei dir auch so?
Das stimmt, ja. Das geht nicht vorbei. Jedes Mal, wenn ich dort bin, nimmt mich das wieder mit. Und ich kann auch meine Gäste fragen, wo wart ihr gerade, als ihr gehört habt von dem Attentat? Und jeder kann mir das auf die Minute sagen. Das ist so ein einschneidendes Erlebnis für alle Leute gewesen. Das vergisst niemand. Und das kommt dann auch nochmal wieder, wenn man eben an dieser Stelle ist. Und das geht auch nicht vorbei.
Katja, New York ist vor allem bekannt auch für sein Tempo. Ja, da werden Fußgängerampeln ignoriert. Jeder hat es da irgendwie eilig, aber trotzdem funktioniert es irgendwie. Für deine Gäste heißt das also, mitgehen, nicht im Weg stehen und bloß nicht auf der Straße stehen bleiben. Ne? Das macht man da nicht.
Das wird schwierig, ja. Da wird man sofort dann weggerempelt. Also die Bürgersteige sind voll, die Straßen sind voll. Deswegen, also Autofahren macht nicht viel Sinn in New York.
Ja.
Man steht wirklich im Dauerstau. Gibt inzwischen auch eine City-Maut, aber das nützt auch nicht viel. Die meisten Autos sind halt Ubers oder Taxis oder Lieferfahrzeuge. Also da hat man kaum eine Chance. Also zu Fuß ist man schon ganz gut unterwegs.
Und man muss in der Gruppe auch ein bisschen aufeinander achten.
Natürlich.
Vermutlich ist ja auch an den Hotspots mit erhöhtem Besucheraufkommen zu rechnen. Wie ist das zum Beispiel an der Freiheitsstatue, Katja? Das Symbol der USA, kann man da ganz normal hingehen oder muss man da irgendwie einen Slot buchen, möglicherweise ganz früh die Fähre?
Na, es ist schon ganz gut, ein bisschen Zeit einzuplanen und auch schon den Termin vorzubuchen. Aber man kann es natürlich auch ganz wunderbar von außen machen, indem man zum Beispiel mit der Circle Line, am liebsten zur Abenddämmerung, wenn so die Lichter angehen, einmal um Manhattan oder um die Südspitze von Manhattan herumfährt, die Freiheitsstatue umkreist, dann hat man sie ganz aus der Nähe. Man muss ja gar nicht unbedingt raufklettern.
Ja.
Also schöner ist sie ja wirklich, wenn man sie anschaut. Man kann natürlich auch mit der Staten Island Ferry fahren. Das ist ein öffentliches Verkehrsmittel, kostenlos.
Ja, schön.
Aber es ist natürlich nicht so gemütlich, wie wenn man sich an Deck setzt, vielleicht noch ein kühles Bier in der Hand und so die Abendstimmung genießt auf dem Schiff. Das ist eine wunderbare Sache.
Ich bin ja totaler Fan der Brooklyn Bridge. Erzähl mir davon. Wie wirkt die in der Realität? Ich kenne sie nur von Bildern oder aus Filmen oder aus Videoclips. Bin jedes Mal fasziniert davon.
Muss man gesehen haben. Also wir hatten ja jetzt New York von oben.
Ja.
Wir haben vom Wasser die Circle Line. Und dann gibt es natürlich noch den tollen Blick, wenn man über die Brooklyn Bridge läuft. Muss man einmal gemacht haben. Das ist natürlich auch ein Erlebnis. Gott sei Dank inzwischen auch etwas sicherer. Eine Zeit lang war die Spur für die Fußgänger parallel zu der Fahrradfahrerspur. Inzwischen hat man das getrennt. Also man kann da, ohne dass man Angst haben muss, überfahren zu werden, auf einer separaten Spur für Fußgänger über die Brooklyn Bridge gehen.
Schön.
Und hat den tollen Blick auf die Skyline.
Herrlich. Und das im Sonnenuntergang. Stell ich mir toll vor.
Ja.
Central Park hattest du vorhin mal kurz angerissen. Auch darüber reden wir noch kurz. Die grüne Lunge Manhattans. 340 Hektar Fläche, größer als Monaco. Unglaublich. Wie viele Menschen tummeln sich dort am Wochenende oder kann man das gar nicht sagen, weil da immer Alarm ist? Da sieht man die Nannies, da sieht man die Dogwalker.
Ja, also es ist schon viel los. Also gerade am Wochenende gehen die Leute da joggen oder Fahrrad fahren oder sind mit Skatern unterwegs oder mit Kinderwagen und genießen das gute Wetter, führen ihren Hund spazieren, spielen Softball. Also man kann auch am Abend zum Beispiel ins Theater gehen. Die haben also Shakespeare in the Park, also kostenlose Shakespeare-Stücke oder man kann sich Konzerte anhören. Also da ist auch wieder für jeden was dabei. Aber es ist nicht überfüllt. Der ist so groß, der Park. Da hat man immer Platz. Da hatte ich auch ein sehr schönes Erlebnis. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, habe ich festgestellt. Da hatte ja Christo mit seiner Frau Jean-Claude zusammen The Gates aufgebaut. So orangefarbene Tore.
Ja.
7500 Tore mit orangefarbenen Tüchern. Das war ein tolles Erlebnis. Also das werde ich bestimmt nicht vergessen. Wir hatten damals Sonderreisen und ich hatte, glaube ich, gerade vier Gruppen, die dort sich das angeschaut haben. Es war ganz toll. Es war ein echtes Erlebnis. Also selbst im Winter, zu einer Jahreszeit, was sonst nicht so schön ist im Park, war das ein Erlebnis.
New York ist ja auch die Stadt der Stars. Ich könnte mir vorstellen, wenn man in der Stadt unterwegs ist, von A nach B, an den entsprechenden Hotspots oder so, oder vielleicht in verschiedenen Restaurants, dass man da mal den einen oder anderen Star trifft. Hast du schon mal das Glück gehabt, selber oder vielleicht mit deiner Gruppe auf irgendwen Bekanntes zu stoßen?
Ich bin ja, was Promi-Spotting angeht, sowas von schlecht. Man muss mich da wirklich mit der Nase drauf stoßen. Ich habe zum Beispiel in der Metropolitan Opera direkt neben Ethan Hawke gesessen und es wirklich erst ganz am Ende der Vorstellung gemerkt, als er dann aufstand. Aber das bemerkt in New York auch niemand. Da wird also kein großes Gewese drum gemacht.
Ja.
Also Stars können da relativ unbehelligt leben. Das ist wirklich, glaube ich, angenehm für die Stars.
Ja.
das wäre für einen New Yorker auch peinlich, dann da also jetzt ein Selfie machen zu wollen oder sowas.
Und New York ist ja auch Filmkulisse.
Natürlich.
Ihr seid da schon mal in eine Aufnahme reingerasselt oder fast,
wenn man ja, das so sagen kann. Ja, das war am Grand Central Terminal. Da wurde gerade Hancock gedreht mit Will Smith.
Ja.
Und unser Bus parkte einen Block weiter und ich wollte nach der Besichtigung des Grand Central Terminals wieder zu unserem Bus zurück. Und da stand dann so ein Student mit Walkie-Talkie und sagte, nee, das geht jetzt nicht. Und ich habe dann gesagt, wer gibt dir denn die Autorität, mir das zu verbieten? Und bin mit meiner Gruppe durchgelaufen.
Oh.
Also wenn man genau hinguckt, wir sind bestimmt irgendwo in der Szene bei Hancock mit drin, mit der ganzen Gruppe.
Da bist du aber auch recht selbstbewusst unterwegs, mein lieber Mann. Respekt, Katja.
Ja, wir hätten das einen riesigen Umweg laufen müssen.
Also ich glaube, nach all dem Trubel habe ich gefühlt jetzt richtig Bock auf gutes Abendessen. Nicht auf die Hand, sondern auf den Teller. Das wäre schön, kriegen wir das hin. Und Restaurants gibt es ja einige in New York. Wie viel denn?
23.000 sollen es sein.
Irre.
Die natürlich auch immer wieder wechseln.
Ja.
Also es gibt also eine Restaurantszene im High-End-Bereich, also Sterne-Restaurants ohne Ende. Aber man kann natürlich auch etwas preiswerter essen.
Mhm.
Wenn man jetzt zum Beispiel so ein typisches New Yorker Steak möchte,
ja,
so 3 Wochen trocken gereift, dry-aged, heißt es dann so hübsch,
mhm,
dann muss man schon ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen.
Was bedeutet das?
Naja, so ein Steak, sagen wir mal, ohne alles, $100.
Gut.
Dann kommt ja aber noch vielleicht ein Salat dazu oder vielleicht eine Backkartoffel oder irgendwas an Gemüse oder ein Glas Wein. Dann kommen immer noch 20% Trinkgeld, 20-25%. Und 10% Steuern drauf.
Mein lieber Mann, da kommt am Abend ordentlich was zusammen.
Da kommt ganz schön was zusammen, ja.
Aber wenn man essen geht, muss man auch verstehen, dass der New Yorker an sich ja nicht weggeht, um gemütlich dann den Abend in diesem Restaurant zu verbringen, sondern das ist eher so eine Zweckmäßigkeit. Man geht da schnell essen und man geht dann weiter, weil sonst werden die Kellner ungeduldig, oder?
Die Kellner werden sehr schnell ungeduldig. Das heißt, es ist vielleicht nicht ganz fair. Die müssen natürlich auch Umsatz machen.
Na klar.
Die leben ja davon. Und viele New Yorker machen sogar 3 Verabredungen für den Abend. Eine für einen Drink vorm Essen, eine fürs Essen, eine für einen Drink nach dem Essen.
Och, Stress.
Weil man damit ja auch wieder Networking betreibt. Man pflegt die Kontakte, das ist ja ganz wichtig, ne, um eben auch beruflich voranzukommen.
Ja.
Das hat also auch ganz oft einen beruflichen Hintergrund.
Ja.
Also selbst in der Freizeit sind die New Yorker nicht komplett entspannt.
Also es ist nicht wie bei den Franzosen, die sich da wirklich gerne mal hinsetzen und da eigentlich auch vor Mitternacht nicht mehr hochkommen, wenn die Flaschen leer sind und das letzte Baguette weggeknabbert.
Nein.
Die gehen da weiter.
Sowas kennt man nicht. Also wenn man fertig ist mit dem Essen in New York oder in ganz Amerika eigentlich, dann wird gefragt, möchte man auch einen Kaffee oder Dessert?
Ja.
Und dann kommt die Rechnung ungefragt. Und dann wird auch erwartet, dass man geht.
Das war jetzt ein Tag voller Eindrücke, auch wenn wir uns die Füße rundgelaufen haben bis zum Abend, Katja. Wohin zieht es dich, wenn du mal Ruhe brauchst nach all dem Trubel? Und das wird ja sicherlich als Reiseleiterin in New York auch der Fall sein, wenn du mal wirklich abschalten möchtest und einfach mal durchatmen, vielleicht mit einem schönen Blick.
Ich bin gern im Village unterwegs, Greenwich Village. Das ist ganz lustig, es gibt ja viele Namen, die man aus London kennt, nicht? Also Chelsea, Soho,
ja,
Greenwich,
ja,
das kommt ja alles.
Ja.
Natürlich ist das englisches Erbe, kommt alles von dort.
Na klar.
Und das Village ist ja auch bekannt für, dass früher eben auch mal ein Künstlerviertel war und sich auch verändert hat. Die New York University ist da sehr stark präsent mit 55.000 Studenten und nochmal 15.000 Angestellte. Also das ist schon eine Stadt in der Stadt. Und da im West Village gibt es also viele hübsche kleine Läden, Restaurants, Cafés, natürlich auch Museen. Also das Whitney Museum ist da nicht weit. Wenn man dann in die Richtung geht, ist man auch schnell wieder bei den Galerien vom Meatpacking District.
Ja.
Also das ist so eine Ecke, wo ich gerne unterwegs bin in der Freizeit.
Schön. Dann machen wir hier so ein bisschen den Sack zu. Katja, du hast mir mal erzählt, dass immer mehr Jugendliche oder Kids unter deinen Gästen sind.
Mhm.
Intensiver Leben für die Jüngsten sozusagen und natürlich auch für deren Begleiter, keine Frage. Gibt es denn Momente, in denen du genau merkst, das hat gesessen? Also My New York, so wie ich es gerne empfehle, kam richtig gut an. Mission intensiver Leben erfüllt.
Doch, natürlich, wenn die Gäste nicht nur sagen, Gott, das war ein schöner Tag oder vielen Dank, das hat Spaß gemacht, sondern wenn ich zum Beispiel von einem Teenager höre, wow, ich hätte nie gedacht, dass ein Museum Spaß machen kann. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und so ein Museum wie das Metropolitan Museum, das bietet natürlich eine Menge. Das ist eines der größten Museen der Welt mit Sammlungen zu jedem Bereich der Kunst. Also das ist auch ein unbedingtes Muss natürlich.
Ja.
Egal, ob man jetzt Museumsgänger ist oder nicht, aber da sind so viele spannende Sachen und es ist auch interessant ausgestellt. Also was mir da so einen Spaß dran macht, ist, dass die nicht einfach nur jetzt zum Beispiel ein französisches Möbelstück in einen Raum stellen und sagen, ja, hier hast du eine französische Kommode aus dem 17. Jahrhundert, sondern da wird ein ganzes Zimmer aus dem französischen Schloss ausgeräumt und dort wieder aufgebaut,
ja,
sodass man plötzlich das Gefühl hat, man ist in Frankreich. Und dann hat man einen spanischen Innenhof und fühlt sich also da wieder in ein ganz anderes Zeitalter versetzt.
Ja.
Oder man hat mittelalterliche Kunst, das ist wie in einem Raum, der wie eine Kirche gestaltet ist, ausgestellt. Also das ist ganz spannend gemacht und ganz toll und ich denke, da findet jeder was, was ihm Spaß macht.
Ja, und genau mit dieser Vielfalt kriegen wir dann auch die Jugend, Katja, ne? Vielen Dank für die Eindrücke, für New York, so wie du es erlebst, für den Blick hinter die Kulissen, für die kleinen und großen Tipps. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dafür.
Gerne. Vielleicht hast du jetzt ja Lust, mal nach New York zu fahren.
So wie Udo Jürgens, ja.
So wie Udo Jürgens, genau.
Einfach nicht zurückkommen vom Zigaretten holen.
Na, so schlimm muss es ja nicht sein.
Danke, Katja. Und wenn auch Sie mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, über die Regionen und Metropolen, die Sie besuchen wollen, dann schauen Sie auf studiosus.com. Hier gibt es nämlich noch mehr Tipps und Empfehlungen. Alles sehr hilfreich. Infos zu allem, was Sie zu Ihrer Reise wissen müssen. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.